To go.
Aufrüstung und Nachhaltigkeit. Für viele klingt das zunächst wie ein Widerspruch. Auf der einen Seite steigende Verteidigungsausgaben, neue Waffensysteme und die sicherheitspolitische Zeitenwende. Auf der anderen Seite die drängende Aufgabe, Emissionen zu senken, Ressourcen zu schonen und unsere Wirtschaft klimaneutral umzubauen. Doch was, wenn diese beiden Welten enger miteinander verbunden sind, als es auf den ersten Blick scheint? Denn klar ist auch, ohne Sicherheit gibt es keine nachhaltige Entwicklung. Gleichzeitig wird der Klimawandel selbst zunehmend zu einem Sicherheitsrisiko. Konflikte um Ressourcen, instabile Regionen und neue geopolitische Spannungen eingeschlossen. Streitkräfte stehen damit vor einer doppelten Herausforderung. Sie müssen ihre Einsatzfähigkeit sichern und gleichzeitig Teil der Lösung für eine nachhaltige Zukunft werden. Wie das konkret aussehen kann, daran forscht Professor Dr. Stefan Bayer vom German Institute for Defense and Strategic Studies in Hamburg. Sein Ansatz: Nachhaltigkeit ist kein Nice-to-have für das Militär, sondern kann ganz im Gegenteil zur strategischen Stärke werden. Denn eine geringere Abhängigkeit von fossilen Energien bedeutet auch mehr Unabhängigkeit, Resilienz und Einsatzfähigkeit. Gleichzeitig bleiben die Zielkonflikte real. Jeder Euro für Verteidigung fehlt an anderer Stelle, etwa beim Klimaschutz oder in der Bildung. Und die Frage bleibt, wie viel Nachhaltigkeit sich moderne Streitkräfte leisten können oder leisten müssen. Über genau diese Spannungsfelder sprechen wir in dieser Folge mit Professor Dr. Stefan Bayer. Wie passt Aufrüstung mit Nachhaltigkeit zusammen? Wo liegen echte Fortschritte und wo vielleicht auch Grenzen oder Widersprüche? Und welche Rolle können Streitkräfte künftig in einer nachhaltigen Transformation spielen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sustainability to Go.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich begrüße heute ganz herzlich Stefan Bayer, der uns aus Hamburg zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Bayer.
Herr Lenzen, schönen guten Morgen, ich freue mich.
Herr Bayer, wir reden heute über ein Thema Aufrüstung und Nachhaltigkeit. Wie passt das zusammen? Da habe ich eine ganze Menge Fragen, aber ich starte mal mit einer kleinen Statistik, die ich rausgefunden habe. Und zwar stand da drin, dass im Jahr 2020 das Wort Sustainability im Schnitt in über 85% aller Briefe an Aktionäre von Unternehmen auftauchte unter den Top 3. Heute taucht das kaum noch auf. Heute sprechen wir über Sicherheit, Resilienz, geopolitische Risiken, Verteidigung. Ist das ein 180-Grad-Kurswechsel oder was ist da passiert?
Nein, das ist vielleicht einfach aufgrund der inflationären Verwendung des Begriffes Nachhaltigkeit darauf zurückzuführen. Aus meiner Sicht ist Nachhaltigkeit in der modernen Debatte ein Stück weit ins Hintertreffen gerutscht, vielleicht durch diese inflationäre Verwendung in der Vergangenheit. Man versprach sich damit immer was Positives, was aber eigentlich in der realen Politik dann nie richtig eingekehrt ist. Und insofern ist das, was ich mit Sustainable Defense beschreibe, der Versuch, die Grundzüge von Nachhaltigkeit ins aktuelle Gewissen stärker zu implementieren. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, dass wir nicht alles so oszillierend bearbeiten, dass wir immer mal, wenn wir Not an Verteidigung sehen, dann Verteidigungsmaßnahmen intensivieren. Wenn wir Probleme im Schulbereich sehen, dass wir Bildungsmaßnahmen dann intensivieren. Und wir kommen ja in der Regel bei solchen Feststellungen immer zu spät. Wir haben dann eine relativ gute Verteidigungsausstattung, wenn wir sie nicht brauchen, und haben eine schlechte Ausstattung, wenn wir sie brauchen. Und daraus eine vernünftige Strategie zu entwickeln, das ist bei Sustainable Defense ganz wesentlich. Und faktisch unterscheidet sich das ganz wenig von der Frage Resilienzsteigerung. Es unterscheidet sich nicht wesentlich von der Frage der Verteidigungsfähigkeit. Es unterscheidet sich wenig von vielleicht auch so einem nachhaltigen Staatsgebilde. Und ich greife sehr gern auf die fast in Vergessenheit geratenen Überlegungen von Hans Karl von Carlowitz aus dem Jahre 1713 zurück, der in seiner Silvicultura Economica die Grundzüge von Nachhaltigkeit deutlich macht, nämlich die dauerhafte Aufrechterhaltung eines Systems, was einen wünschenswerten Zweck erfüllt. Er stellte fest als sächsischer Oberberghauptmann, ohne Wald ist Bergbau nicht mehr möglich. Und wenn wir früher weniger Wald eingeschlagen hätten, hätten wir länger Erträge aus dem Bergbau realisieren können. Diese einfache Logik versuche ich in die moderne Verteidigungslogik zu transformieren.
Da werden wir noch über viele Punkte im Detail reden müssen. Aber lassen Sie mich noch mal ganz kurz trotzdem an dem Begriff hängen bleiben. Ich habe jetzt auch noch mal ein zweites Zitat. Papst Leo XIV. Hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, man darf Aufrüstung nicht Verteidigung nennen. Was würden Sie ihm antworten?
Naja, ohne Aufrüstung ist Verteidigung schlechterdings unmöglich. Bloß müssen wir dann über den Begriff Verteidigung auch nochmal genauer nachdenken. Was verteidigen wir? Für wen verteidigen wir irgendwas? Und gegenüber welchen Bedrohungslagen verteidigen wir uns? Wenn wir uns gegen Währungsspekulationen großer Hedgefonds beispielsweise verteidigen wollen, ist Aufrüstung sicherlich eine völlig falsche Maßnahme. Wenn wir uns gegen Aggressionen, die Putin in der Ukraine äußert, verteidigen wollen, da werden wir über Aufrüstungselemente nicht hinwegkommen. Die müssen wir berücksichtigen. Also die große Frage, die Sie zu Recht ansprechen, lieber Herr Lenzen, ist, was ist Gegenstand von Verteidigung und welches System wollen wir gegen welche Arten von Bedrohungen versuchen zu verteidigen und das möglichst langfristig?
Jetzt habe ich mir im Vorfeld überlegt, tatsächlich auch, wie diese beiden Themen zusammenpassen. So zwei Sachen fielen mir eigentlich relativ sofort ein und deshalb reden wir darüber. Das eine ist das beispielsweise das Thema Klimawandel, womit wir uns ja im Nachhaltigkeitsbereich schon seit Jahrzehnten beschäftigen. Natürlich, das wissen wir ja auch, eine Flucht oder auch eine Kriegsursache sein können. Kampf um Wasserrechte, Wasserzugänge, Vertrocknung etc., Ackerland, Energieversorgung auch ganz praktisch. Sie sagten, oder ich habe gelesen, ja, wir verteidigen ein Stück weit da nicht nur Territorien, sondern auch unsere Ökosysteme. Können Sie das ein bisschen erläutern?
Ja, also klassische Verteidigung, die im konventionellen Krieg sich zeigt, ist Verteidigung gegen einen direkten Gegner, den man sieht, der bedroht uns mit Panzern, mit Flugzeugen, mit Schiffen, mit Bomben, mit Artilleriegeschossen, mit allem anderen. Auch Propaganda, wie man es früher nannte, Desinformationskampagnen gehören da dazu. Der Klimawandel ist so eine Art unsichtbarer Gegner, der uns bedroht. Und das Vertrackte an dem Klimawandel ist, dass dieser unsichtbare Gegner sogar von uns stark gemacht wurde, wenn man das mal metaphorisch bezeichnet. Also die zentralen Industriestaaten sind verantwortlich für den Klimawandel. Er bedroht sie momentan noch weniger, aber irgendwann schwappt auch die Welle der Bedrohungen auf uns über. Es gibt ein ganz altes Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates globale Umweltveränderungen aus dem Jahre 2007. Sicherheitsrisiko Klimawandel ist der Titel. Dort stehen wegweisende Empfehlungen drin. Die Kollegen arbeiten an einer Neuauflage zum 20-jährigen Geburtstag dieses Gutachtens. Also Klimawandel ist eine unsichtbare Art der Gefahr. Der Gegner wirkt, ohne dass wir eigentlich richtig wissen, gegen wen wir uns zur Wehr setzen. Die Antwort, die mir da immer einfiel, ist, wir müssen uns eigentlich gegen uns selbst oder genauer gegen unsere Vorfahren und deren Entscheidungen für Mobilitätszwecke, für wirtschaftliche Produktionsmöglichkeiten. Das sind die Gegner, die wir jetzt aber aufgrund der Generationengeschichte, also deren Ablebens großenteils nicht mehr direkt ausfechten können. Es geht dann also darum, dass wir uns mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigen. Und da sind jetzt Länder betroffen, die für den Klimawandel wenig können, weil sie ihren kumulierten Emissionen recht niedrig sind. Und die sind diejenigen, die aber die größten Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen haben. Und es geht um eine globale Partnerschaft, die hier im Mittelpunkt steht. Ein Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner ist unvorstellbar. Man weiß ja gar nicht, gegen wen man irgendwelche Waffensysteme beispielsweise in den klassischen Kriegsvorstellungen richten sollte. Gleichwohl wirkt er wie die strukturelle Gewalt eines tatsächlich vorhandenen Gegners. Das macht es unheimlich schwierig und dazu kommt als drittes komplizierendes Element noch hinzu, dass der Zeitverzug von tatsächlichen Emissionen und der Eintritt einer Wirkung, einer spürbaren Wirkung, meist wirklich Dekaden betragen. Und insofern ist es eigentlich eine relativ simple Strategie, sich um die Konsequenzen des Klimawandels heute in deren Verursachung kaum Gedanken zu machen, in der Hoffnung, dass man deren Wirkungen nicht richtig wahrnimmt. Das ist allerdings nur eine sehr kurzfristige Strategie, weil irgendwann diese Kosten, die wir Ökonomen feststellen, nicht politisch wegdefinierbar sind und wir müssen in Zukunft solche Fragen beantworten. Das kommt zu all dem Konventionellen hinzu und macht die Verteidigungsfrage doch enorm komplex und weist darauf hin, dass wir das möglichst nachhaltig machen sollten, dass alle Konsequenzen bestimmter Maßnahmen auch in Anrechnung gebracht werden, um vollständige und umfassende Lösungen erarbeiten zu können.
Da muss ich jetzt aber nochmal nachhaken, wenn ich darf. Die Debatte um Klimawandel, Klimafolgen, die führen wir jetzt eigentlich schon seit Jahrzehnten. Das ist, und dass auch Länder, die eigentlich am wenigsten dafür können, häufig am stärksten betroffen sind. Auch das ist auch schon sozusagen Teil der Diskussion. Erleben wir da jetzt, ging mir jetzt gerade durch den Kopf, so ein bisschen so eine Art Reframing, dass wir das gleiche Thema, was wir früher vielleicht unter einem oder vor einigen Jahren noch unter einem gewissen moralischen Impetus geführt hätten, jetzt eher sozusagen unter Aspekten von Geopolitik, nationalen Interessen und auch sicherheitspolitischen Interessen sehen, ist es einfach so, dass wir die Themen jetzt nochmal ja sozusagen unter so einem neuen Frame neu sortieren?
Ja, das ist Konsequenz des Klimawandels. Dadurch, dass der Klimawandel so kumulativ wirkt und irgendwann in eine physische Bedrohung bestehender Länder führt, ist der Klimawandel damit verbunden, dass einzelne Länder darunter leiden, dass sie destabilisiert werden, dass Hoffnungen und Perspektiven verloren gehen, Nahrungsmittelknappheit, Wasserknappheit, Verlust an Heimat im weitesten Sinne. Das führt dann in letzter Konsequenz irgendwann zu Migration. Und diese Migration wirkt dann auch auf andere Länder und in letzter Konsequenz auch dann möglicherweise auf uns selbst zurück. Und dem sich zu entziehen und Problemlösungen dadurch zu negieren, dass wir sagen, nee, wir lassen Migration nicht zu, weil wir das nicht schaffen politisch, ist dann eine Konsequenz, die aus meiner Sicht jetzt irgendwie schwierig wird. Das ist aber auch schwierig, uns in bestehende Probleme, die wegen des Klimawandels verursacht wurden, etwa in Subsahara-Afrika aktiv zu gestalten. Ich erinnere mich wirklich an meine Schulzeit zurück und hatte versucht, dort Streit zu schlichten zwischen zwei Leuten. Und in der Regel war das die Konsequenz die, dass die beiden Streithähne dann auf den Schlichter zugingen. Wenn wir mit auch militärischen Maßnahmen so eine Art Responsibility to Protect versuchen umzusetzen, um in Ländern, die sich wegen Klimafolgen miteinander nicht grün sind oder Regionen, wo solche Konflikte, Krisen oder gar Kriege auftauchen, naja, dann kommt der Schlichter ins Spiel und die Soldatinnen und Soldaten von NATO-Mitgliedsländern oder der Bundeswehr sind dann dort diese Schlichter und die Konsequenz ist eine ganz unschöne. Also es bleibt also in letzter Konsequenz dann dabei, dass wir versuchen müssen, die Ursachen solcher Konflikte zu vermeiden. Und die Ursachen vermeiden wir nur durch eine dramatische Reduktion unserer Treibhausgasemissionen. Und da sind wir leider in der jüngeren Vergangenheit nicht allzu erfolgreich gewesen, sodass wir davon ausgehen in der Konfliktforschung, dass die sicherheitsrelevanten Implikationen für uns in den nächsten 20 Jahren dramatisch zunehmen werden und wie so eine Schicht über alles drüber gelegt wird und bestehende Konflikte möglicherweise dramatisch verschärfen. Sie kennen den Begriff des Threat Multipliers, den der Klimawandel sehr häufig aufweist. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe.
Ja, und das scheint ja tatsächlich auch mehr zu werden. Ich erinnere mich aber an 89, 90, als der Kalte Krieg zu Ende ging. Da haben wir wahrscheinlich damals Francis Fukuyama falsch verstanden, als er vom Ende der Geschichte sprach. Und Mensch, prima, da können wir uns das ganze Geld ja für die Rüstung schenken. Und jetzt stellen wir fest, die Geschichte geht weiter und auch die von Ihnen beschriebenen Folgen gehen weiter. Und ja, tatsächlich sind jetzt Rüstungsausgaben oder Verteidigungsausgaben, wie wir es nennen mögen, immer wichtiger geworden und immer größer. Und Deutschland macht da jetzt auch sehr viel. Ob das alles so richtig investiert ist, reden wir gleich drüber. Aber reden wir erstmal darüber, über den bekannten Satz aus Baden-Württemberg, man kann die Euro nur einmal ausgeben. Also alles, was wir in Rüstung ausgeben, Sie sprachen schon darüber, konkurriert ja mit anderen, mit Bildung, mit Gesundheit, mit anderen Ausgaben. Alles können wir nicht machen, also müssen wir Prioritäten setzen. Wer darf denn das entscheiden?
Wir haben zum Glück gewählte Volksvertreter, die legitimiert sind, darüber entscheiden zu können, der Bundestag. In den Haushaltsdebatten, in der Haushaltsgesetzgebung, da sieht man eigentlich immer die politischen Programme, die die einzelnen regierenden Parteien, Koalitionen umsetzen wollen. Und es geht dann darum, wie ein Bundeshaushalt aufgestellt wird. Und dieser Bundeshaushalt legt die politischen Schwerpunkte fest und er wird dominiert von Sozialausgaben, jetzt eigentlich seit Jahren, seit Jahrzehnten. Wir hatten bislang eine Unterrepräsentanz von Verteidigungsausgaben und Sie erinnern sich sicherlich an den Bundestagswahlkampf zwischen dem jetzigen Kanzler, Bundeskanzler Merz und dem ehemaligen Kanzler, Bundeskanzler Scholz zurück, in dem der Herr Scholz sehr deutlich artikulierte, dass eine Aufrüstung zulasten der sozialen Sicherung mit ihm nicht zu machen sei. Wenn ich mir die Ausgaben im Bundeshaushalt der letzten 35 Jahre anschaue, stelle ich fest, dass wir eigentlich eine sozusagen eine Ausweitung des Sozialstaates zu Lasten der Verteidigung nachzeichnen können. Das heißt jetzt nicht, dass Verteidigung dringend zu steigern ist, sondern das hat was mit der von Ihnen angesprochenen Prioritätensetzung zu tun. Wir waren in der Vergangenheit auch mit Fukuyama wirklich in einer sehr günstigen Lage, dauerhaft gewonnen zu haben, dauerhaft im Frieden leben zu wollen, hatten aber vergessen, dass eigentlich Ökonomie immer betont hat, dass es für jedes Gut, das man haben möchte, einen Preis zu zahlen hat. Den Preis haben nicht wir gezahlt. Den Preis haben unsere großen Freunde, guten Freunde jenseits des Atlantiks im Wesentlichen gezahlt. Und jetzt fällt dieser Preis plötzlich auf uns zurück, weil Präsident Trump sagt, nee, will ich nicht mehr. Und daraus ergibt sich jetzt für uns eine politische Notwendigkeit zu repriorisieren. Wir haben eine Bedrohung in Europa. Die Kriegssituation in der Ukraine ist eine, die uns bedroht, die uns auch tatsächlich angeht. Und daraus ergibt sich jetzt die Notwendigkeit, umzuwidmen im Bundeshaushalt. Bloß wenn ich die wenn ich die Sozialausgaben angehen möchte, stelle ich fest, dass da ein ganz großer Anteil an Bundeszuschuss für den Rentenversicherungsbereich mit drinsteckt. Das sind 3/4 dieser Ausgaben, so etwa 110, 120 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn ich die streichen würde, hätten wir ein erhebliches Problem in der Versorgung älterer Menschen. Deswegen kommt die Politik auf solche Ideen wie ein Sondervermögen, um quasi zu verstecken, dass wir diese Repriorisierung benötigen. Wir orientieren unsere Ausgaben im staatlichen Haushalt ganz gerne an der Rekursivität der Vergangenheit und sind nicht gewohnt zu priorisieren gemäß der jeweiligen Relevanzen, gemäß der jeweiligen ökonomischen Rentabilitäten Gelder zu allozieren. Das ist ein Riesenproblem. Und das wird uns möglicherweise auch in Zukunft aufgrund der Sondervermögen ist ja nichts anderes wie eigentlich eine Schuldenaufnahme. Es ist kein Vermögen, sondern eine Schuld, die wir aufnehmen. Und für jede Schuldaufnahme sind in Zukunft Zinsen zu bezahlen. Und das Zinsniveau ist von unserer Seite aus nicht bestimmbar. Wir kaufen uns damit quasi so eine Hypothek ein, dass wir aufgrund möglicher Zinssteigerungen in der Zukunft einen höheren Anteil an Zinsausgaben im Bundeshaushalt haben werden. Und die Sozialausgaben sind mehr oder weniger fix. Und wir sollen steigende Verteidigungsausgaben finanzieren, die dann eigentlich gar nicht richtig finanzierbar sind. Das ist irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Da fehlt mir die strategische Vision, wie wir damit wirklich umgehen wollen. Wenn wir mal die Vision haben und uns in die Situation 2033, 34 hineinversetzen würden und stellen fest, Putin hat Abstand genommen von Aggressionen gegenüber dem NATO-Bündnisgebiet und auch gegenüber der Bundesrepublik. Dann haben wir in Deutschland eine Diskussion, die dramatisch dazu hinführen wird, die Verteidigungsausgaben dramatisch zu senken. Wenn es allerdings dann in die Situation reinläuft, dass wir Verträge tatsächlich wirksam haben aus der Bundeswehr, aus der jetzigen Bestellsituation, ist das ein fast unlösbares Problem. Und wir sind wieder in dem Schweinezyklus, den ich zu Beginn angesprochen habe. Wir finanzieren dann eine starke Bundeswehr, die wir dann aber nicht mehr brauchen, möglicherweise. Und das ist, wenn Sie so wollen, eigentlich alles in diesem klassischen Präventionsfluch beschrieben. Ein Ausgang aus der oder eine Lösung dieser Situation sehe ich derzeit, dass wir vermehrt versuchen müssen, diese klassische Aufgabe der öffentlichen Sicherheit vielleicht auch durch privates Kapital ein Stück weit zu flankieren. Da haben wir ein paar Ideen auch im Institut gemacht. Da sind wir in Ideen am Arbeiten, auch in unserer Arbeit für den Rat, im Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Wir werden das mit reinem Steuergeld vermutlich nicht hinkriegen. Und der Vorteil auch privater Finanzierung besteht darin, dass wir auf bestehendes Vermögen zugreifen wollen. Es hat also dann auch eine gewisse soziale Komponente. Die negativen Aspekte sind aber auch mit zu berücksichtigen.
Jetzt erwähnten Sie ja vorhin, kann passieren, dass wir Sachen anschaffen, die wir dann nicht nutzen. Ehrlich gesagt ist das ja im Verteidigungsbereich so ein bisschen auch der, ja fast schon der Sinn der Übung, ne? Also auch wenn das jetzt ein bisschen absurd klingt, dass wir produzieren ja bewusst auf Stranded Assets hin, weil niemand möchte, dass die ganzen Waffen genutzt werden. Aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt nochmal ein anderer Punkt. Jetzt investieren wir das Geld und Sie plädieren dafür, wie Sie auch gerade sagten, dass man das ein Stück weit auch nachhaltig macht. Sie haben dafür den Begriff von Sustainable Defense eingeführt, vorhin auch. Was ist denn das?
Sustainable Defense fragt nach allen Bedingungen, die wir benötigen, um nachhaltig verteidigen zu können, um das Angebot an Verteidigung möglichst sofort, möglichst langfristig gegen ein möglichst großes Bedrohungsumfeld adressieren zu können. Dazu haben wir volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren, das ist Arbeit, Kapital und Ressourcen. Arbeit sind in der Bundeswehr Soldatinnen und Soldaten. Kapital ist das, was man als Großgerät, als quasi Waffentechnik im weitesten Sinne bezeichnet. Und die Ressourcen sind Möglichkeiten, Kasernen zu planen, Regionen, die wir brauchen für Truppenübungsplätze, aber auch das, was im Boden sich befindet, Energie, seltene Erden, Mineralien, mineralische Rohstoffe und so weiter. Wenn ich jetzt allein diese drei Punkte anschaue, stelle ich fest, dass unsere Zeitenwende, die wir derzeit machen, sehr stark auf den Kapitalbereich schielt. Also wir kaufen viel Rüstungsgüter, aber mit Blick auf die Soldatinnen und Soldaten und mit Blick auf die energetische Ausstattung der ganzen Sache ist das schwierig. Wir müssen also gucken, dass wir nicht die Situation haben, dass wir in der Bundeswehr total gut ausgerüstet sind, auf fossiler Basis das Ganze machen und Soldaten eigentlich benötigen, um das zu realisieren, und dann die nicht zur Verfügung haben. Also wir können dann vielleicht tatsächlich einen riesen Panzerkorps haben, wahnsinnig viele Flugzeuge und Schiffe besitzen, aber wir kommen nicht an die fossilen Ressourcen ran, um diese betreiben zu können. Das ist aus einer Nachhaltigkeitssicht zu vermeiden, weil wir dann vom einen Problem ins nächste stolpern. Und da werden zu wenig strategische Überlegungen angestellt. Deswegen ist mir es wichtig, genau diesen Aspekt stärker in den Mittelpunkt zu rücken, weil er wichtig ist, um dauerhaft Verteidigung anbieten zu können. Und Sie sagten es schon, wir sprechen vielleicht auch noch gleich darüber. Ich will mit den Überlegungen, die ich im Rahmen von Sustainable Defense anstelle, überhaupt keinen Krieg induzieren. Ich will nicht, dass wir in irgendeiner Form als Aggressoren auftreten. Ich will nur sicherstellen, dass, wenn es notwendig wird, uns verteidigen zu müssen, dass wir es auch können. Weil das ein ganz wesentlicher Aspekt unseres Heimatschutzes darstellt. Der Schutz unserer Bevölkerung, der Schutz unseres Heimatlandes, der Schutz unserer Partnerinnen und Partner in dem Zusammenhang, EU-weit wie auf NATO-Ebene. Und wenn wir das nicht brauchen sollten, wäre es die beste Versicherung, es ist gut gegangen, wir haben abgeschreckt, ohne dass wir die dramatische Konsequenz eines Krieges dann durchlaufen müssten und durchleiden müssten. Und wir hätten dann aber die verdammte Verpflichtung, dass irgendein ziviler Nutzen aus dem vielen Gerät entsteht, den wir dann angeschafft haben. Ja, und wir werden wahrscheinlich darauf noch kommen, das ist für mich die Frage von Dual Use, vielleicht sogar besser sogar von was sowas wie Multiple Use zu sprechen. Es sollte bei Anschaffung von Großgeräten darüber nachgedacht werden, dass ein ziviler Anschlussnutzen generiert werden kann. Das ist eine Kardinaltugend, die wir heute beherzigen müssen, um sicherzustellen, dass diese Aufrüstung nicht bei leichten Entspannungssignalen Putins sofort in sich zusammenfällt.
Ja, reden wir direkt darüber. Versuchen wir es konkret zu machen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kaufe da jetzt einen Panzer, ich kaufe eine Drohne, dann nutze ich die nicht und dann? Was wäre denn dann ein Dual Use von solchen Geräten? Fällt mir gerade ein bisschen schwer, mir das vorzustellen.
Also die Beobachtungen, die wir in anderen Ländern gemacht haben, durch Besuche, durch Vortragsveranstaltungen, durch Konferenzteilnahmen ist, dass in ganz dramatischen klimawandelbedingten Situationen Zivilschutz erforderlich wird. Und der Zivilschutz trotz der Ankündigung unseres Bundesinnenministers mit 10 Milliarden zusätzlich jetzt was zu machen, doch im Vergleich zur militärischen Aufrüstung gewaltig hinkt. In Peru hat man beispielsweise bei so einem Easter El Ninja 2017 festgestellt, dass nur das peruanische Heer mit kettenbetriebenen Fahrzeugen die Bevölkerung retten und sichern konnte und auch deren Versorgung sicherstellen konnte. Das wäre jetzt so ein Argument für kettenbetriebene Fahrzeuge in der Bundeswehr, die im Kriegsfall hilfreich sind und den zivilen Anschlussnutzen im Katastrophenschutz noch mit anbieten. Zweites Beispiel ist, dass wir uns bei dieser Aufrüstungsdebatte darauf konzentrieren sollten, fossilfreie Technologien stärker zu fordern und zu fördern. Das würde einen Beitrag leisten zur energetischen Wende, zur sozusagen Erreichung unserer Klimaziele, bis 2045 klimaneutral zu sein. Das müssen auch Streitkräfte. Und deswegen ist mein Plädoyer, wenn wir das schaffen, haben wir auch einen operativen Vorteil für die Bundeswehr, weil die Verfügbarkeit von fossilen Brennstoffen uns dann relativ egal wird, wenn wir auf Elemente zurückgreifen, die wir selbst ein Stück weit mit anbieten können. Wind und Sonne sind da Paradebeispiele. Wir werden aber nicht alles fossilfrei kriegen. Wir haben in unserem Institut Studien angestellt, dass wir vieles machen können. Aber ab 15 bis 20 Tonnen Gewicht von Großgerät sind fossile Brennstoffe von ihren Grundeigenschaften einfach so energiestark, dass sie da nicht ersetzbar sind. Aber je mehr fossilfrei wir haben, desto größer und desto länger können Reserven im fossilen Bereich genutzt werden, um sowas auch betreiben zu können.
Spannend, das zahlt ja so ein bisschen auch in die Frage nach der Innovation ein. Also, und tatsächlich ist bei aller Innovation am Anfang muss man viel Geld investieren, um dann letztendlich vielleicht etwas auch rauszukriegen, was nicht nur militärisch nutzbar ist, sondern auch zivil. Klassisches Beispiel, habe ich gelesen in der Vorbereitung, ist GPS, also was heute jeder im Auto hat oder auch im Handy als Navigationssystem, was natürlich zunächst einmal aus der militärischen Nutzung kommt, oder auch das Internet, über das wir uns heute unterhalten, ist ein anderes Beispiel. Ja, ist das so eine Idee, dass man tatsächlich, wir reden ja immer auch von den Transformationskosten hin zur Nachhaltigkeit, wo wir häufig jetzt sagen, nee, haben wir eigentlich kein Geld mehr für, weil wir müssen jetzt in Rüstung ausgeben. Ist das eine Möglichkeit, dass wir tatsächlich, weil Sie, wie richtig sagten, das ein oder andere eben auch Abhängigkeiten von fossilen und anderen strategisch kritisch sind, ist das eine Möglichkeit, Innovation und Transformation auch darüber mitzusteuern?
Ja, absolut. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die Sie stellen. Meiner Vorstellung nach ist das eine wunderbare Möglichkeit, Innovationen zu fördern, das auch sozusagen politisch mit staatlichem Geld so weit marktfähig zu machen, dass es ein Selbstläufer wird, dass Nachfrageeffekte auch in der breiten Gesellschaft nach solchen Innovationen passieren kann. Das wäre der Idealfall von diesen Multiple-Use-Aspekten, die ich eben schon angesprochen habe. Wir können Militär nutzen, um Innovationen einzuführen. Wir können Militär nutzen, um Technologieführerschaft ein Stück weit zu erwerben. Wir können Militär nutzen, um vielleicht auch sowas wie Wachstumsimpulse zu setzen, weil durch die Rüstungsproduktion ja auch dann Arbeitsplätze entstehen, vielleicht auch Arbeitsplätze entstehen, die in der jetzt momentan etwas schwierigeren Situation im Automotive-Bereich frei werden. Und in letzter Konsequenz ist es ganz wesentlich, dass wir immer im Kopf haben, dass Verteidigung viel mehr ist als nur Bundeswehr. Verteidigung ist auch, dass wir, wenn Kriege stattfinden sollten, die Möglichkeit haben, Dinge, die kaputt gegangen sind, neu zu produzieren, wiederherzustellen. Das geht nur mit leistungsfähiger ökonomischer Leistungsfähigkeit. Ohne das ist es unvorstellbar. Wir müssen an die furchtbaren Folgekosten von Kriegen denken. Wir brauchen Menschen, die in kurativen Verwendungen sind. Wir brauchen Ärzte, wir brauchen Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Wir müssen uns über unsere alten Menschen Gedanken machen. Wie betreiben wir Pflegeheime in solchen Situationen? Aber auch nach vorne gerichtet agieren. Wie wollen wir denn Bildung aufrechterhalten in Systemen von Krieg und Zerstörung? Wie versuchen wir auch sowas wie kulturelle Aspekte in unser Leben mit einzubeziehen? Kurzum, eigentlich geht das Leben auch in Kriegen weiter, aber unter völlig anderen Bedingungen. Und wenn die Bevölkerung nicht mehr bereit ist, sich zu wehren gegen einen Aggressor von außen, dann ist ein Krieg meist nicht mehr zu gewinnen. Wir schauen das momentan wirklich staunend in der Ukraine an und stellen fest, wie groß der Wille der ukrainischen Bevölkerung ist, sich gegen den Angriff Putins zur Wehr zu setzen. Ich hoffe, dass wir in Deutschland ähnliche Aspekte finden werden. Sehe das allerdings relativ positiv, weil wir in bestimmten Spannungssituationen immer relativ gut argumentiert haben und gut gelebt haben. Aber dazu ist eine politische Steuerung erforderlich, die aus diesen Überlegungen der Sustainable Defense heraus den Punkt der Gesamtverteidigung viel stärker adressiert und auch Schnittstellen anspricht. Wie wollen wir denn Zivilschutz und militärischen Schutz in solchen Situationen so organisieren, dass was rauskommt, was wir haben wollen?
Jetzt komme ich nochmal auf den Anfang unseres Gespräches zurück. Da haben wir festgestellt, naja, Nachhaltigkeit ist im Moment nicht mehr so häufig genannt. Da geht es eher heute um geopolitische Risiken und Verteidigungsfähigkeit. Jetzt versuchen Sie beides zu kombinieren mit Sustainable Defense. Wenn Sie mit Kolleginnen und Kollegen reden, treten Sie da offene Türen ein oder sagen die Ihnen, ach komm, jetzt bleibt mir weg, jetzt geht's gerade um andere Sachen, die wichtiger sind? Oder wie ist einfach tatsächlich innerhalb auch der Verteidigungs- oder Rüstungscommunity da einfach auch die Diskussion? Sind Sie ein Exot oder klappt da was?
Wenn man neue Ideen hat, ist man immer zunächst mal Exot und die Hoffnung ist, nicht Exot zu bleiben. Daran arbeite ich durch gute Argumente und durch Überzeugung. Nein, im Ernst nochmal zurück zur Nachhaltigkeit. Wir haben, das ist noch eine Zusatzinformation zu der ersten Frage, die Sie mir stellten. Wir haben Nachhaltigkeit in der jüngeren Vergangenheit sehr häufig gleichgesetzt mit Ökologie. Es war immer ein ökologieorientiertes Unterfangen. Nachhaltigkeit war nie Ökonomie und nie Soziales. Es war immer was Ökologisches. das wieder zu vitalisieren, deutlich zu machen, dass Nachhaltigkeit halt auch Ökonomie ist und dass Nachhaltigkeit auch Soziales ist. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Und ich glaube, Verteidigung hat ökonomische, ökologische und soziale Aspekte, die wir umsetzen können. Schutz der Wirtschaft, Schutz des heimischen Lebens, Schutz unserer natürlichen Umwelt. Und wir müssen wegkommen von der Entweder-oder-Frage. Es geht mir eigentlich nicht darum, Verteidigung oder Umweltschutz zu betreiben, sondern wir haben jetzt jüngst mit dem NABU zusammen ein Paper veröffentlicht, wo wir genau das Gegenteil deutlich machen. Umweltschutz ist Verteidigung. Und Umweltschutz hilft uns in der Bewältigung von kriegerischen Auseinandersetzungen konventioneller Art. Da sind Beispiele drin, wie die Wiedervernässung von Mooren, die genauso wirksam sind wie Panzersperren mit Minen, die wir verbuddeln müssen. Und die haben den großen Vorteil, diese wiedervernässten Moore, dass sie einen ökologischen Nutzen haben. Biodiversitätsschutz wird aktiv betrieben, Artenvielfalt wird aufrechterhalten. Und wir haben darüber hinaus dann die Folgeeffekte, dass wenn wir so Panzer abhalten vom Einfallen in das NATO-Bündnisgebiet, wir die Minen eben im Anschluss an eine solche kriegerische Auseinandersetzung nicht wieder ausbuddeln müssen. Und das verursacht wahnsinnig viel Leid überall auf der Erde. Wir haben die Frage, dass ökologisch, also energieunabhängige Streitkräfte deutlich operativ einsatzfähiger sind, schon traktiert. Das ist ein zweiter Aspekt. Und wir plädieren in diesem Papier mit dem NABU zusammen auch dafür, dass wir neue Kasernen so planen sollten, dass möglichst viele verschiedene Zwecke erreicht werden. Also Kasernen zur Attrahierung junger Menschen in die Bundeswehr hinein ist nicht nur Unterkunft. Kasernen sind Energiespeicher, Energieerzeuger, sind Schutzraumkonzepte, die man mit berücksichtigen kann. Man kann sogar die überfälligen Strommöglichkeiten, die produziert werden, verkaufen, in das kommunale Netz mit einspeisen. Man könnte vielleicht auch darüber nachdenken, Schutzraumkonzepte zu entwickeln. Man könnte sogar über die Frage von Bunkersystemen konstruktiv nachdenken, wenn es erforderlich wäre. Wir hätten sozusagen verschiedene Aspekte der Politik mit adressiert und wir hätten die Gebietskörperschaftsebene mit adressiert mit so einer Maßnahme. Und wenn wir das ganz ernst nehmen und das sogar noch auf eine serielle Art und Weise versuchen umzusetzen, also möglichst schnell Typen generiert zu bauen an unterschiedlichen Standorten in Deutschland, dann wäre die Möglichkeit ja gegeben, auch mit solchen Fertigbauelementen den sozialen Wohnungsbau ein Stück weit mit zu forcieren, weil dann die Stückpreise solcher Platten deutlich günstiger werden. Das ist für mich Sustainable Defense. Wir müssen nicht in diesen Entweder-oder-Kategorien denken, sondern versuchen, das Gemeinsame zu betonen, weil darüber werden wir stark. Und wenn wir stark werden, dann ist das auch ein Zeichen gegenüber Putin.
Herr Bayer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr spannend, die Einblicke zu bekommen in ja, das Thema Nachhaltigkeit und Aufrüstung, wie das zusammenpasst und wie eigentlich heutzutage auch der Begriff sich wandelt und welche Chancen sich daraus auch ergeben.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Lenzen.